Willkommen zum NextGen AM Podcast. Mein Name ist Johannes Lutz.
Und ich bin Thorsten Wolschendorf.
Und gemeinsam sprechen wir über aktuelle Themen rund um die 3D-Druck- und additive Fertigungsbranche.
Und heute das unglaubliche Thema Formnext 2024. Willkommen Absolut. Zu unserem Podcast.
Ja.
Ja, Johannes, ich glaube, du hast direkt die Zahlen parat. Erstmal fangen wir mit dem sexy Ausstellerportfolio an. Wie groß ja. war's?
Ja, was ich noch ganz kurz vorher sagen möchte, ist, es gab irgendwie auf der Formnext mehr zu hören als zu sehen, wie bei uns im Untertitel sozusagen steht. Aber wenn ich auf die Zahlen gehe, also letztes Jahr, ich habe die Zahlen hier von der Webseite von der Formnext einmal runtergezogen. Letztes Jahr waren es 859 Aussteller und 32.851 Besucher auf 54.000 Quadratmeter. Und wer hätte das gedacht? Auch dieses Jahr, 2024, ist ein Besucherrekord geknackt worden mit 34.404 Besuchern. Und ich habe gehört, irgendwo habe ich es gelesen, ich glaube, das hast du auch wahrgenommen, dass der Besucherrekord schon am Donnerstag schon geknackt worden sei. Also
wahrscheinlich für den Donnerstag. Also ich glaube nicht,
oder für den Donnerstag.
Ja, dass am Donnerstag schon mehr da waren. Also das würde ich auch sagen, ja. Okay, Dienstag also, und Donnerstag, Mittwoch und Donnerstag waren echt gute Tage aus ja, meiner
Sicht.
Ja,
das habe ich auch wahrgenommen. Und die Ausstellerzahl hat sich gar nicht so sehr verändert. Also es waren 864 Aussteller. Das ist nur ein kleiner Unterschied jetzt. Aber es hat sich natürlich viel getan, weil neue Aussteller dazukamen und ein paar Aussteller auch nicht da waren. Aber die Fläche war absolut wieder die gleiche wie letztes Jahr, 54.000 Quadratmeter. Und das hat man auch gemerkt. Ne? Also man konnte sich auf dieser Messe durchaus aus dem Weg gehen. Man konnte aber auch manche Sachen einfach auch übersehen. Deswegen die Frage, was hast du eigentlich so auf der Messe gemacht, Thorsten?
Ja, bei mir war es so, ich bin ja für Photocentric Deutschland Ansprechpartner und ich habe Photocentric auf Stand unterstützt. 4 Tage lang und habe natürlich hier und da, natürlich bin ich auch über die Messe gegangen und habe mir natürlich auch umgehört, umgeschaut. Aber die meiste Zeit war ich tatsächlich bei Photocentric am Stand. Muss sagen, dieses Jahr war gut besucht. Also ich war wirklich schwer beschäftigt. Und,
aber auch gute Kontakte gehe ich davon aus, oder?
Ja, so von meinem persönlichen Dienstag war so ein bisschen, das ist so ein persönliches Gefühl, einfach nur so ein bisschen Maker-Bereich, so Beginner, Starter. Da war noch nicht so das hochkarätige Publikum, zumindest bei uns am Stand. Mittwoch und Donnerstag, da muss ich sagen, das war richtig gut. Und Freitag, ja, spätestens ab 12 Uhr ist halt Ausstellerroulette. Ne? Gerade weil auch Schnee angesagt war. Ich denke, dass am Freitag, von meinem Bauchgefühl, da war nicht mehr so hochkarätig. Und da haben wir uns einfach untereinander ausgetauscht. Und da blieb Platz auch für die an den Ständen waren, dann sich auszutauschen, um mal rumzugehen. Ja, und wie war bei dir?
Also bei mir war es auch sehr gut. Ich war ja auch ganze 4 Tage. Den Dienstag habe ich hauptsächlich verwendet, um mal durchzulaufen, zu gucken, was gibt es so Neues, wer ist nicht da und auch natürlich einige Kontakte, natürlich die man schon lange kennt, jetzt auch nochmal Hände geschüttelt und Mittwoch und Donnerstag war ich eigentlich die ganze Zeit nur in Terminen. Also ich hatte 27 Termine in 2 Tagen. Und was wirklich klasse war, also Lob an jeden, der dabei war, die Leute waren super pünktlich und 2 Termine sind ausgefallen. Also das ist aber, bei 27 Terminen ist das vollkommen in Ordnung von der Quote her. Aber ich habe den Freitag auch sehr gut genutzt, um dann nochmal durchzulaufen und den ein oder anderen Stand nochmal intensiver zu besuchen. Und mich auch ein paar Punkte auch noch so ein Stück weit umzuhören, weil, ich weiß nicht, wie hast du es so erlebt? Wie siehst du die Neuerungen oder Innovationen oder wie hast du die Messe, wenn du jetzt durchgelaufen bist, sonst noch so wahrgenommen? So, wie war der Geist auf der Messe?
Aus meiner Sicht waren wenig Maschinen da, egal wo, egal an welchen Ständen. Es ging mehr so Besprechungstische und großflächige, also was heißt großflächig, aber so HP hatte jetzt zum Beispiel keinen kleinen Stand, aber sie hatten keine Maschinen mit. Und das war mehr so, ich weiß gar nicht, vom Design her etwas aufgeräumter, nicht so viel mit Teile vollgestopft. Es ging irgendwie mehr darum, um die, ja, wie soll man das sagen, um
Das Netzwerken zu
ja,
fördern,
Netzwerken,
meinst du, oder Raum für Gespräche zu schaffen in dem Fall?
Und dieser ganze Innovationsbereich, ich will nicht sagen, der hat enttäuscht, aber er war auf jeden Fall nicht so ausgiebig gepflegt wie die Jahre davor, auch was Veröffentlichungen anging, was Neuankündigungen anging. Es war jetzt nicht so die riesen Neuankündigung, wo jeder sagte, boah, da muss ich jetzt hin, das ist jetzt neu, das ist der nächste Scheiß sozusagen. Es gab hier und da Neuerungen, dann gab es mal ein neues Material hier, dann gab es mal eine kleine Ergänzung am Drucker da. Aber in Summe würde ich sagen, so richtig coole Sachen, naja, Eigenlob stinkt, aber wenn dann war vom Photocentric die Jenny mit der Automatisierungstechnik, wo wir alle von erzählen. Ich denke, das war noch eins der Highlights. Da gab es vielleicht zwei, drei andere noch. Ansonsten wenig Neuerungen aus meiner Sicht.
So habe ich es auch wahrgenommen. Also ich habe auch mit einigen ja auch auf der Messe gesprochen, die haben gesagt, dieses Jahr ist extrem enttäuschend. Aber es kann nicht immer nur Neuerungen geben, da wollen wir ja nachher noch mal kurz drauf eingehen, dass sich so ein bisschen so ein anderes Bild auch abzeichnet. Ich habe aber eines noch wahrgenommen, es waren auch viele Maker und Leute unterwegs, die mit 3D-Druck beginnen. Und wie man gesehen hat, dieser ganze Fokus auf FDM, der war natürlich in diesen Messehallen natürlich extrem. Ne? Wie man gesehen hat, wie diese Stände voll waren von Bambulab und von Prusa und so weiter. Das war schon extrem gut besucht. Das habe ich extrem wahrgenommen. Aber wenn wir mal so ein, zwei Aussteller, an welche denkst du, wo durchaus noch eine Neuerung jetzt, also Neuerung in Anführungszeichen, auch dabei war? An wen denkst du da so?
Also es gab ja 12.1, war ja die, ich nenne es mal vorsichtig, die Kunststoffhalle. Die anderen Hallen waren je nach Hersteller, war metalllastig, aber dann, klar, waren noch Hersteller dabei wie in EOS oder so, die auch Kunststoff bedienen. Aber so 12.1 war aus meiner Sicht so die Kunststoffhalle. Und da, ich war am Stand von Prusa gewesen, die haben so neue MSLA-Prototypen vorgestellt. Der soll jetzt irgendwo im nächsten Dreivierteljahr auf den Markt kommen, bin ich mal gespannt. Dann haben sie im FDM-Bereich Core One. Das sind so die Sachen, wo ich sage, okay, das ist hier im europäischen Markt, da ist mal kein Chinese. Da denke ich, das wird ganz gut am Markt ankommen, weil ich glaube, dass so Prusa und sowas auch gegen Bambulab einiges verloren haben. Ganz neu, auch ein bisschen gehypt, ist Anisoprint, so dieser erste Markforged-Angriff im Bereich faserverstärkte Bauteile, auch Großformat-Bauteile. Maschinen kosten auch ein bisschen was. Ich bin gespannt, wo die sich da einpendeln. Und ja, das ist ja eigentlich so eine Wiedergeburt, kann man fast sagen. Die waren ja schon fast totgesagt. Hat keiner mehr drüber gesprochen und jetzt auf der Messe, würde ich sagen, fast wie eine Art Wiedergeburt. Was mich auch noch überrascht hat, ich habe zwei, drei Presseberichte gesehen über EOS mit dieser 1 Million Lasermaschine, die eigentlich als eingestampft galt, aber es gab dann irgendwie, warum auch immer, wo die auch immer herkamen, gab es dann Presseberichte, ob bewusst gesteuert für Aufmerksamkeit oder was auch immer, keine Ahnung, ob die fehlgeleitet wurden, man weiß es nicht, auf jeden Fall war es auf der Messe nicht da. Auch da gab es nur eine neue P3 Next Gen, also eine P3 Next. Ob das jetzt so der Hype ist, mal schauen. Ja, aber ansonsten, es gab nicht so viel, wenn man ehrlich ist. Es war auch, wie gesagt, mein persönliches, ich glaube, die Messe wurde mehr so zum Netzwerken genutzt, nicht mehr zu sagen, wir können alles, sondern mehr so die, ja, so wie das Stimmungsbild im Prinzip auch passt, mehr den Realismus jetzt, man muss Geld verdienen. Das ist ja eigentlich das, was wir auf der Messe auch gesagt haben. Man hat das Gefühl, die sind alle so weit reduziert, auch was die Kosten der Messe angeht und dass man einfach Geld verdienen muss. Jetzt ist es nicht mehr die Technologie im Vordergrund, es ist was Neues, sondern die Technologie ist da, sie ist gut und jetzt muss sie vernünftig in die Anwendung gebracht werden, so dass alle, also Hersteller, Materialhersteller und die Anwender alle damit Geld verdienen können. Und das zeichnet sich dieses Jahr, glaube ich, auch ab. Und ja, da werden wir mit sehr gleich nur das ein oder andere drüber verlieren. Das
sehe ich auch so, wenn wir gerade noch beim Stimmungsbild sind. Ich habe auch so die Wahrnehmung auf der Messe gehabt, dass viele auch sehr optimistisch sind, also und auch gut auch vorangehen. Manche eher realistisch sind und versuchen, den Markt gut einzuschätzen und manche sind noch so tief in ihrer Bubble drin. Ich glaube, die wissen gar nicht, was so auf einen zukommen wird die nächste Zeit und dass sich diese Messe verändert. Ich habe wirklich dieses Gefühl, manche sind so tief dort drin gefangen, die sich dort gegenseitig auch, die Stimmung so machen, aber die gar nicht wirklich merken, was draußen eigentlich abgeht. Und die wollen das auch gar nicht wirklich wahrhaben, weil ich habe ein paar Punkte angesprochen und die haben alle gesagt, nee, so ist das nicht. Und wir haben ja dann am Ausgang der Messe auch durchaus einige Dinge auch miterlebt, wo wir auch gemerkt haben, es bewegt sich doch ganz stark was im Markt. Ne?
An der Stelle würde ich sagen, das ist wie überall im Markt. Es gibt Leute, die gut informiert sind, die ein gutes Netzwerk haben. Ich würde uns beide erstmal grundsätzlich dazu zählen, sonst würden wir das, was wir hier tun, nicht machen und dann davon überzeugt sein, dass wir das auch gut machen, auch inhaltlich gut machen. Und wir sorgen natürlich auch dafür, dass wir Informationen bekommen. Wir tauschen uns aus und so weiter. Das heißt, zumindest mal aus meiner Sicht, jeder glaubt das wahrscheinlich von sich selbst auch, ist man mit seiner Meinung richtig. Wenn man es nicht wäre, würde man es ändern. Ja. Was ich aber auch sehe, ist zum Beispiel, wir hatten gleich zum Messebeginn hatten wir Voxel Dance, eine Story. Voxel Dance, da kam der Zoll an, hat alles von dem Stand, ist ein chinesischer Softwarehersteller, hat alles von dem Stand beschlagnahmt. Es sollen auch eine Person festgenommen oder zumindest zeitweise inhaftiert worden sein. Und warum? Die haben ganz dreist, haben die den Code gehackt und von NetFab oder von Ntop Elemente benutzt und ihre Software eingebaut. Und so richtig aufgefallen ist das wohl nur, das habe ich auch nur gehört, man sollte bei Voxel Dance die F1-Taste drücken für die Hilfe. Und auf einmal war in der Hilfe der komplette Autodesk-Text drin. Da war noch nicht mal der Name ausgetauscht. Das heißt, die haben den Quellcode kopiert, mehr oder weniger 1:1 kopiert und ein bisschen anderes Design drumherum gebaut und haben dann wirklich vergessen, so diese Hilfetexte und so auszutauschen. Ja, und so ist das dann irgendwann nicht nur vom Design und von Funktionen aufgefallen, sondern wirklich Beweis, dass dieser Code kopiert wurde. Mhm. Und für mich das Fatale ist eigentlich, ist jetzt in dem Fall ein chinesisches Unternehmen, ist einfach das Vertrauen. Wenn jemand schon Software erstellt, der bereit ist, mit krimineller Energie, nämlich einen anderen Code zu hacken, zu debuggen, wieder zu verwerten und bei sich einzubauen, da ist auch immer die Frage, wie bereit ist der, auch andere Dinge zu tun, die nicht der Branche entsprechen, die nicht dem normalen Business entsprechen und wie sicher sind auch diese Programme, wenn man sie auf den PCs installiert oder auch wenn man Daten dort drin hat und. Die Frage ist, was klauen die noch? Und dieses Vertrauen, das wurde in den letzten Jahren immer wieder kaputt gemacht. Und das ist
es ist eine berechtigte Frage aus meiner Sicht. Ne? Was, wenn die bereit sind, das zu tun, so wie du eines machst, machst du viele andere Sachen auch. Wie weit wollen die noch gehen? Also das zerstört natürlich sehr, sehr viel Vertrauen in dem Bereich.
Und ich denke auch da, wenn wir wieder an das Stimmungsbild, was haben wir gesehen? Das Netzwerk, ich glaube, es ist den meisten, ist wirklich von den Herstellern und alle, die da waren, den meisten ist bewusst, jetzt ist Zeit, Geld zu verdienen. Wir haben ja noch ein paar Stories zum Beispiel. Ja. BSF, Forward AM, also ehemals BSF, Forward AM, Materialhersteller, hat direkt am Donnerstag der Messe, also Donnerstagabend, sein Personal informiert, dass sie Insolvenz angemeldet haben. Mhm. Ist das im Juli von der BSF ausgegründet worden? Die Zukunft ist, zumindest der offizielle Brief ist so geschrieben worden, dass natürlich Insolvenzverwalter, es geht erstmal weiter. Es gibt hier und da das eine oder andere, was man munkelt, ist eine strategische Entscheidung. Ich will das jetzt gar nicht zu sehr kommentieren, aber es ist halt auffällig und es war für die Messe, war das echt so ein War.
Ist durchgegangen wie ein Lauffeuer, habe ich das Gefühl gehabt. Da hieß es nur, hast du das schon gehört? Hm. Und dann war so, was hat man denn gehört? Na, erzähl mal ein bisschen mehr. Ja, und dann wurde das gemunkelt. Also es ist durchgegangen wie nochmal was. Und ich glaube, das ist auch richtig unschön, dass man das so miterlebt in der Hinsicht. Aber ich hoffe, dass die durch das Verfahren, was jetzt sozusagen eingeleitet worden ist, dass die da sich ganz gut wieder strukturieren und wieder vorankommen. Ne?
Es liegt am Insolvenzverwalter jetzt erstmal, weil das ist ja so, bei einer Insolvenz ist ja die Geschäftsführung erstmal außer Kraft. Und jetzt ist die Frage, ob es in Form, also dass die Geschäftsführung und die Inhaber und die Gesellschafter, dass sie ein strategisches Ziel haben, was sie dem Insolvenzverwalter vorlegen können und sagen, pass mal auf, wenn wir das und das tun und dies und jenes machen können, dann sehen wir aus den und den Gründen eine Perspektive. Das wäre dann eine Restrukturierung. Das ist ja der erste Plan oder das erste Ziel eines Insolvenzverwalters. Wenn der das nicht sieht, dann ist der zweite Schritt ja Verkauf, Zerschlagung, wie auch immer. Das heißt, man verkauft wirklich noch im aktiven Geschäft Geschäftsanteile. Und wenn das nach 3 Monaten auch nicht funktioniert hat, weil sich keiner gefunden hat, nicht schnell genug. Also auch das ist eine Frage. 3 Monate in so einem Unternehmen ist nicht viel. Und die Zeit, dass jemand einen Käufer findet, ist auch nicht lang. Und wenn das alles scheitert, dann gibt es natürlich die Zerschlagung der Assets. Also dann werden die Rechte, Lizenzen und so weiter dann einzeln verkauft und das Inventar und so weiter. Wir werden sehen, was da in den nächsten Wochen, Monaten passiert. Ich finde es sehr schade, weil ich mit denen auch Technologiepartner bin und ja auch einige Materialien von denen selber verarbeite. Aus der Sicht, mich hat das persönlich auch ein bisschen getroffen. Wirklich echt schade an der Stelle.
Man kennt ja auch die Leute, die dort arbeiten und mit denen man auch eine gute Beziehung hatte über die Jahre hinweg. Also
aus meiner Sicht sind keine schlechten. Also das, mich hat das wirklich ein bisschen getroffen, muss ich ehrlich sagen. Also das war jetzt nicht so, dass ich das gefeiert habe. Ganz im Gegenteil, ich fand es echt schade, das hören zu müssen.
Ja, da gibt es nochmal jemanden, den es eigentlich ganz stark getroffen hat. Ne? Das hat man auch im Nachgang noch mitbekommen, dass Nexa 3D zum Beispiel gar nicht auf der Messe erschienen ist. Die haben dann aus dieser Standfläche so eine Möglichkeit gemacht, so eine Business Lounge sozusagen, ja, wo man dann Platz nehmen.
Das war, glaube ich, ein Formnext-Stand geworden, ne? Also so ein Formnext-organisierter Stand. Genau. Der Teppich war sogar noch blau, weil er so bestellt war.
Aber ich glaube einfach, also die haben das natürlich dann ein Stück weit so umgebaut, dass also ich habe es nicht mehr genau im Kopf, wie der Messestand dann aussah, aber meistens liegen ja ein paar Zeitschriften dann auch drauf. Dann hat man die Möglichkeit, sich hinzusetzen, ihn vielleicht als Meeting Point zu verwenden, diesen Stand. Aber das ist uns beiden ja auch aufgefallen, dass Nexa zum Beispiel dann auf einmal nicht da war. Und ich hatte mich ja, das war auch total zufällig, in der Halle 11.1 mit der Dame unterhalten, die die Hallenverantwortung hatte. Und sie sagte, ja, das war total unglücklich, dass die das vorher schon abgesagt hatten. Laut der Pressemeldung oder den LinkedIn-Beitrag von Nexa hieß es auch, dass sie das vorher auch angekündigt haben, dass sie nicht auf die Formnext kommen. Ich habe jetzt einfach auch nicht mehr im LinkedIn-Profil bei denen großartig nachgeguckt. Aber die Begründung war ja auch auf der Seite, dass sie gerade intern auch umziehen und sich restrukturieren und auf einmal kommt halt so eine Messe dazwischen. Ne? Tada. Aber eine Sache, ob sie jetzt lustig ist oder nicht, also ich habe den Ivy Reichenthal extrem hektisch über die Messe laufen sehen und habe mir gedacht, vielleicht sucht er immer noch seinen Stand dort vor Ort. Also ich hoffe, dass er informiert war, dass der Stand nicht da ist. Aber ich glaube, er hat diese Möglichkeit schon auch genutzt, vielleicht nochmal auf der Messe vielleicht auch nochmal Kontakte zu kriegen und gute Gespräche zu führen, weil man hört es natürlich so im Flurfunk, dass es Nexa gerade aktuell nicht so gut geht, dass es Schwierigkeiten hat und durchaus vielleicht, also das ist jetzt nur Spekulation, durchaus auf Investorensuche ist und da kann ich mir gut vorstellen, dass auch hier der Zusammenschluss der Community auf der Messe vielleicht auch ganz gut genutzt von ihm wurde, sich hier nochmal mit anderen Playern auszutauschen und nochmal zu sprechen, wenn man sich eh vor Ort gesehen hat.
Also es ist ja, Nexa hat die Entscheidung, aus welchen Gründen auch immer, das werden wir nicht genau erfahren. Da gibt es verschiedene Aussagen und Spekulationen, warum das so sein könnte. Am Ende, sie waren nicht da, ob das aus geldtechnischen Gründen oder aus was auch immer Gründen, sie waren nicht da und sie haben es kurzfristig entschieden. Das ist auch sehr ungewöhnlich, war auch so ein bisschen Story-like. Aber da können wir ja direkt mal darüber springen, wer war eigentlich auch nicht da.
Ja, eine Sache noch ganz kurz, bevor wir da reinspringen. Es ist natürlich schon, wenn man die Messe zum letzten Jahr vergleicht, Nexa hat richtig viel Werbung gemacht, um auf die Formnext zu kommen. Die waren ein richtiges Zugpferd und das ganze Thema MSLA wurde letztes Jahr extrem gehypt und auf einmal sind die nicht mehr da und das hat man natürlich gemerkt. Und wenn man sich jetzt fragt, also die ganze Messehalle war ja in Anführungszeichen jetzt voll, ne? Also voll ist eine Definitionssache, aber es haben trotzdem welche gefehlt. Was ist denn dir aufgefallen, wer gefehlt hat?
Ja, also wenn man die Liste vom letzten Jahr nimmt oder von den letzten 2 Jahren, also Sinterit war nicht da, Sortrax war nicht da, Ultimaker, Igus, Velo 3D, klar, Nexa mit Essentium zusammen, Race 3D, Desktop Metal, Envision Tech, die waren irgendwo versteckt in so einer Ecke am Nano Dimension.
Genau, Kearns. Auf Nano Dimension Menschenstand waren die. Kearns war auch nicht da. Mhm. Bei Ultimaker wusste ich nur, die haben zwar ein Gerät dastehen gehabt, die waren hauptsächlich über ihre Reseller vertreten, aber direkt waren sie selber nicht da, habe ich wahrgenommen.
Ja, genau. Also es waren einige Reseller, die kleiner, größer, wie auch immer. Ja. Das ist ja auch die Frage, wer geht auf die Messe? Gehen die Reseller zu den Herstellern oder kommen die Hersteller zu den Resellern? Haben wir auch beides gesehen, ja.
Ja, ganz genau. Und was ich auch wahrgenommen habe, dass viele Reseller natürlich ein Stück weit von den Herstellern gerade auch im Stich gelassen werden. Man nimmt es sozusagen auch wahr, dass einige Reseller ihre Strategie ändern oder auf einmal für bestimmte Produkte gar keine Werbung mehr machen, gar keine Zeit mehr investieren, keine LinkedIn-Postings mehr gemacht werden. Und was ich auch wahrgenommen habe, der ein oder andere Reseller, also nicht der eine oder der andere, sondern durchaus mehrere, konzentrieren sich immer mehr oder versuchen sich mehr am 3D-Druck-Dienstleistungsgeschäft und waren durchaus auch auf Partnersuche. Also das hast du ja auch mitbekommen, dass der ein oder andere eine Pressemeldung gegeben hat, dass man als Reseller jetzt auch Partnerschaften oder der Vertrag unterzeichnet worden ist auf der Messe. In dem Fall. Also da hat sich auch was getan.
Jeder sucht eigentlich im Moment eine neue Möglichkeit, das Verlorene oder den Umsatzrückgang da an der Stelle irgendwie zu kompensieren.
Ja, ja. Ist auch klar verständlich. Ne? Man möchte weiter im Markt bleiben, man möchte seine Kunden weiterhalten. Ich habe auch gehört, dass einige Reseller gerade große Existenzängste haben und gucken, wie sie sich jetzt gerade neu aufstellen. Das ist nicht so einfach zu hören, sagen wir es mal so. Ne? Du, dann würde ich sagen, dann können wir ja eigentlich aufs Fazit gehen von der Messe. Ich habe mir nämlich ein, zwei Punkte notiert. Also was ich ganz stark wahrgenommen habe als Fazit ist, nur so diese Kämpfe oder der Kampf gegen die Chinesen, gegen China. Und es waren sehr viele chinesische Firmen auch völlig neue Brands aus meiner Sicht auf der Messe. Und was ich auch wahrgenommen habe, ist, dass die Diversifikation der westlichen Hersteller jetzt ganz stark vorangetreten worden, gepusht worden ist dadurch, dass man sich auf Nachhaltigkeit konzentriert, dass man nicht nur sagt, man geht jetzt noch weiter in diesen Hobby- und Consumer-Markt rein, sondern viel mehr in diesen Bereich die Maschine größer machen, mehr in die Industrie rein, industrietauglichere Maschinen. Die Maschinen werden zum Teil auch teurer und natürlich guckt man, wo kann man sich, weil dieser Bereich von den Asiaten schon stark besetzt worden ist, natürlich noch besser aufstellen. Und ich habe ein bisschen nachgedacht und ein bisschen gegrübelt. Ich habe auch die ein oder andere Messezeitschrift von damals rausgeholt. Und das ist vielleicht auch ganz interessant. Ich habe bis 2018 mal so zurückgeguckt, was waren denn damals so diese Hypes? Ja, vielleicht kannst du dich an den ein oder anderen auch noch so erinnern. Also es gibt ja nicht so die eine Messe, wo es heißt, die steht jetzt unter folgendem Titel, aber man hat immer so ein Gespür, die Messe hat so eine Headline. So, also unter welchem Thema wird sie gerade auch ein Stück weit vermarktet. Und das letzte Jahr war ganz stark zum Beispiel das MSLA-Thema, aber 2018 zum Beispiel totaler FDM-Hype. Vielleicht kannst du dich daran erinnern, ja. Die halbe Halle war voll mit FDM-Druckern. Jeder hat seinen Drucker rausgebracht damals.
Ja, da waren, glaube ich, auch einige Hersteller. Ich kann mich noch daran erinnern, das weiß ich noch, dass 2019 Prusa da auf einmal den Hype da ausgelöst hatte auf der Messe und jeder eigentlich wissen wollte, wie man FDM-Drucker, die zu der Zeit überhaupt nicht in dem unter 1.000-Euro-Segment verfügbar waren, noch nicht ansatzweise, das fing ja erst bei 5.000, 6.000 an. Und wo Prusa dann ein Maschinchen rausgebracht hat für unter 1.000 Euro, was dann auch noch gut gedruckt hatte. Da kann ich mich 2019 noch super dran erinnern.
Und dadurch, dass 2018 und 2019 die FDM-Drucker gut liefen, habe ich auch ganz stark damals gespürt, so diese Hochleistungskunststoffe im FDM wurden total gehypt. Auf einmal musste jeder Drucker Peak drucken und alle anderen Materialien auch noch. Dann hat man versucht, seinen Drucker noch irgendwie zu pimpen, obwohl man das Material vielleicht gar nicht gebraucht hat. Aber es war halt total hip und der Hype, ich sag mal 2020 und 2021, da war Corona, da gab es jetzt nicht wirklich so diesen Hype. Da war eher die Frage, konnte man die Messe besuchen und was macht man alternativ online? Aber 22 war Großformat Metall 3D-Druck so ein Riesenthema. Da ging es eigentlich nur darum, wer schafft es, das noch größere Metallbauteil zu drucken, um dem anderen eins auszustechen. Und das ist vielleicht auch aufgefallen, da war so dieses Resin-Thema so ganz stark. Ne? So Materialentwicklung, was MSLA angeht. Auf einmal sind da ganz viele Materialien rausgekommen und ich glaube, deswegen ist auch dieser extreme Hype 2023 mit dem MSLA auch gewesen. Und
was ich da vielleicht ergänzen kann, ich denke, dieser Großformatdruck, da ging es ja so 2022 war noch so dieses Ausstechen höher, größer, weiter. Ein Laser, zwei Laser, vier Laser, 8, 12 und keine Ahnung wie viel Laser, Hauptsache groß und viel. Damals war tatsächlich im Resin-Bereich, wo fingen dann die Materialien an, dass man da flexibler wurde. Also dass nicht mehr diese SLA-Materialien machen zwar schöne Teile, können aber nichts. Was im FDM ja schon auch in den Jahren 18, 19, weil man konnte ja schon Thermoplaste verarbeiten, die gewisse Eigenschaften haben. Und ich denke, dass da durch mehr Material dieses MSLA-Thema 23 dann auch größer geworden ist. Dann hat natürlich Nexa auch viel Werbung gemacht. Dann gab es noch ein paar andere, die da in dem Bereich eingestiegen sind. Das sind ja immer diese Hypes, außer der große Metalldruck in den letzten Jahren, war ja immer, dass irgendeine Technologie für eine große Mehrheit erschwinglich wurde und dass nicht mehr die teuren Budgets nötig waren. Und ich denke, dass das gehört für die, zumindest perspektivisch in die Zukunft betrachtet, gehört das wirklich der Vergangenheit an. Ja, und für die Zukunft.
Ja. Was halt auch noch interessant war, damals hast du keinen ordentlichen 3D-Metall-3D-Drucker gehabt, wenn er keine Treppe hatte. Weißt du das noch? Du brauchtest einfach eine Treppe vor deinem Metall-3D-Drucker, dann war er groß genug, so in der Richtung. Das war so dieser Angebermoment. Aber jetzt 2024 sind wir voll aus diesem Hype irgendwie raus und es heißt eigentlich, also so vielleicht sage ich das so, ich hatte so das Gespür gehabt, die Messe hatte nicht so eine richtige Headline wie die letzten Jahre, wo sich das so aufgebauscht hat. Aber die Messe hatte jetzt im Nachgang eher die Headline, dieser Markt muss jetzt produktiv werden, Wirtschaftlichkeit schaffen und ohne Investorengeld kann man leider nicht mehr überleben. So in der Richtung. Also
anders.
Die Branche muss Geld verdienen.
Ne? Stell die Frage anders. Wie überlebe ich ohne Investorengeld?
Ja, also man muss jetzt, also das ist eigentlich die richtige Frage, die sich die stellen sollten, weil dann, ich sage mal so, versucht man sich den Weg auch so zurechtzulegen, dass man endlich produktiv wird und nicht immer dieses Spielgeld verwendet, um danach dann dazustehen und zu sagen, wir sind ja gar nicht weit gekommen, wir brauchen nochmal eins, dass es irgendeinen gibt, der wieder kauft, also wieder Anteile kauft oder Geld reinsteckt.
Da kann ich vielleicht... Es gibt ja diese Gartner-Hype-Kurve, von der ich hier und da immer mal gerne erzähle, weil ich die immer wieder passend finde und sie eigentlich immer wieder überall reinpasst. Gartner-Hype-Kurve, wer es jetzt nicht vor den Augen hat, muss es einfach mal googeln. Da ist so, es gibt ja diesen Hype, das sind so die letzten Jahre gewesen, es gibt was Neues, man kann was Neues, alle sind verblüfft, was jetzt möglich ist, zum Beispiel letztes Jahr MSLA, tolle Oberflächen und die Materialien können teilweise auch noch was, super. Und dann entsteht so ein Hype und dann probiert man das und dann kommt irgendwann so die Ernüchterung und jetzt aktuell sind wir einfach so extrem über die Branche verteilt in diesem Tal der Tränen. Und das merkt man einfach, es gibt kein Geld mehr, man muss Wirtschaftlichkeit schaffen, es geht nicht mehr darum, diesen Hype zu finanzieren, sondern jetzt finanziert nur noch jemand ein anderes Unternehmen, wenn es ein Konzept hat, wenn es irgendetwas hat, womit man Geld verdienen kann, womit man überleben kann. Und genau das ist der Punkt, wo wir jetzt, so wie du gerade gesagt hast, auf diese Wirtschaftlichkeit und Produktivität. Und wenn man dann wieder die Messestände, man erinnert sich vielleicht nochmal rückwirkend, vor ein paar Minuten haben wir gesagt, was haben wir auf der Messe gesehen? Keine Maschinen, sondern es gab, diese Messe ist einfach parallel zu diesem Hype. Das ist die Marktsituation gerade. Wir müssen auf dieses Plateau der Produktivität, was so in dieser Halbkurve das nächste ist. Das ist jetzt der Weg dahin. Der ist erschwerlich. Da kommen nur die an, die es auch können. Da kommen nur die an, die wirtschaftlich sind, die produktiv sind, die mit ihren Systemen was Reelles machen können. Und alles andere wird wegfallen. Die, die nicht wirtschaftlich sind, fallen aus dem Markt. Es wird kein Geld mehr geben. Investoren suchen den Hype, weil da sich schnell Geld verdienen lässt. Langfristig denken die gar nicht so.
Die verdienen halt auch dadurch Geld, weil dieser Markt ja natürlich immer weiter wächst. Und wenn der immer weiter wächst, spült es natürlich immer mehr Geld hinein. Und dann sagt man allein schon, dass der Markt wächst, bekomme ich ja was davon ab, wenn man das so sieht. Ja. Ne?
Und was ich dazu noch sagen möchte, ist, wenn wir das mal in die Zukunft jetzt weiterspielen, wenn wir also diesen ganzen Hype hinter uns haben und jetzt tatsächlich überall diese Realismus kommt, dass wir müssen jetzt Geld verdienen, wir müssen jetzt produktiv werden, wir müssen jetzt auf die Anwendung wirklich gucken, was der Markt braucht. Weil es kauft niemand nur eine neue Maschine, weil er was Neues macht, sondern der Markt sagt, ich kaufe eine neue Maschine, wenn es die und die Anforderungen erfüllt. Also es geht wirklich mehr darum, jetzt dieses Umsetzen, als nur einfach nach einem Hype irgendwas zu probieren. Und wenn wir das für Formnext 2025 mal hochspielen, würde ich persönlich aus heutiger Sicht sagen, wir werden eine Konsolidierung im Markt weiter haben, allein aus den gerade genannten Gründen. Wir werden neue Markt- und Machtverhältnisse haben. Wer wird wirklich überleben? Wer wird wirklich Geld verdienen? Damit geht einher, dass die Geld verdienen, auch wieder Entwicklungsarbeit leisten können. Und die Entwicklungsarbeit, das ist ja das, wenn man mal die Messe, wir haben keine Maschinen oder wir stellen gewisse Entwicklungen nach hinten, weil kein Geld da ist. Ich denke, dass das der einzige Weg ist, wie sich diese Branche wieder weiterentwickeln kann und dann wieder und wieder produktiver werden kann.
Ja. Ja. Seh ich ganz genauso, weil wenn natürlich aus dem Markt was wegfällt und zusätzlich auch noch was wächst, dann profitiert man eigentlich doppelt. Und seine Kunden natürlich in die Umsetzung zu bringen und dass der Kunde mit der Maschine Geld verdient oder sich Geld und Zeit einspart, also das muss jetzt langsam sein. Ich habe, wann war das, gestern oder heute, einen kurzen Artikel gelesen, dort war ein kurzes Zitat drin, und zwar, es wird immer schwieriger, mit 3D-Drucker zu verkaufen, weil die Kunden immer schlauer werden in dem Fall. Und das ist auch gut so, weil es hilft einem nichts, einen schlechten Drucker drinstehen zu haben, der nicht zur Anwendung passt, sondern man muss ja mit dem Werkzeug 3D-Druck ja auch was anfangen können. Und ich glaube, das ist ein Thema, was die Formnext 2025 stark noch begleiten wird, und zwar in die Umsetzung kommen, Gas zu geben, vor allem mit den Dingen, die funktionieren, und dass uns auch ein paar aus diesem Markt leider verlassen müssen. So gehört es nun mal dazu. Es können nicht alle in eine soziale Marktwirtschaft eintreten, und dann muss auch jemand austreten.
Ich freue mich auf dieses kommende Plateau der Produktivität, wo wir wirklich realistisch wissen, wofür der 3D-Druck sinnvoll eingebracht werden kann. Oder auch auf der Kundenseite die Anwendungen wirklich gefunden werden, wo 3D-Druck wirklich auch Sinn macht. Und 3D-Druck nicht mehr nur für den Prototypenbau zu benutzen, sondern wirklich zu sagen, hier habe ich einen Mehrwert, hier will ich 3D-Druck nutzen und ich möchte das von Anfang an. Als Beispiel Photocentric mit der Jenny ist mit Sicherheit ein sehr frühes Stadium, aber es wird oder ist nachgefragt, Automatisierungstechnik. Und was haben bisher an Automatisierungstechnik gesehen? Da ist da mal ein FDM-Printfarm, die dann mal irgendwo mit einem Roboter da durchfährt und da 10 Drucker irgendwie bestückt. Ja. Aber eigentlich so als geschlossenes System aus Herstellerseite, das gibt es eigentlich kaum so, was optimiert ist, was auf Prozesse optimiert ist. Und ich glaube, das werden wir in Zukunft mehr sehen. Wirklich produktive Systeme, effiziente Materialien, für eine Anwendung passende Systeme, wo Material und Technologie, Maschine miteinander für eine Anwendung passen. Der größte Markt aktuell, in dem ich das sehe, ist ja dieser ganze Bereich Zahn, Dentalindustrie, wo man ja überall sieht, dass diese ganzen Gebisse für diese Tiefziehschienen und sowas oder tiefgezogenen Knirscherschienen und was es so alle gibt, die darüber gefertigt werden. Das ist ein Riesenmarkt und der läuft heute schon beinahe vollautomatisiert. Da kommen digitale Daten in irgendein System an, die werden gedruckt, die werden verarbeitet, die gehen automatisiert, fast vollautomatisch ins Tiefziehen. Danach werden die beschnitten, befräst, feinst geschliffen, entgratet und sind dann hinten schon fertig in eine Tüte gefallen. Das ist fast schon ein kompletter Produktionsprozess, vollautomatisiert. Ja. Und das ist eigentlich das Potenzial auch für den Markt und das ist das Plateau der Produktivität und das erwarte ich für die nächsten Jahre. Da wird mehr kommen.
Ich hoffe auch, dass die Messe nicht nur mit Lösungen gefüllt ist, sondern endlich mal mit Lösungen, die auch wirklich gebraucht werden, wo es Probleme dafür gibt. Und die Leute nicht nur irgendetwas entwickeln, weil sie sagen, wir können das, aber es braucht halt keiner. Und da freue ich mich schon sehr drauf, wenn sich dort einige Anwender in Zukunft freuen dürfen, dass sie wirklich ein Problem gelöst bekommen, anstatt ein neues Problem zu kriegen. Das wird sehr spannend werden in der Zukunft. Ne? Ja. Dann würde ich sagen, sind wir schon fast am Ende jetzt, oder?
Genau. Also, ich habe, was mich wirklich interessieren würde, für die, die im Podcast hören oder die, die bei LinkedIn oder Ähnliches hierüber informiert werden oder den Post sehen, mich würde wirklich mal interessieren, wie habt ihr eigentlich die Messe erlebt? Jeder Einzelne, der das hier liest, hört, schreibt einen Kommentar, schreibt auch mal gerne bei der Prognosen und dem Fazit, was wir ziehen. Seid ihr anderer Meinung oder teilt ihr das, was wir hier von uns geben? Wir sind da auch gerne kritikbereit, weil nur so geht's weiter und nur so kann man sich entwickeln. Und genau das wollen wir ja. Wir wollen ja Informationen austauschen. Deswegen lasst gerne was da.
Und wenn jemand fragt, na, wie war die Messe, dann kann man durchaus mal den Podcast weiterleiten.
Gerne, ne?
Also, dann würde ich sagen, wir hören uns, Thorsten, in einer der nächsten Podcast-Folgen wieder. Hat Spaß gemacht.
Ja, ebenfalls.
Bis zum nächsten Mal.
Dankeschön. Bis zum nächsten Mal.